Der Herr Jesus, der möchte nicht nur unser Freund sein, sondern er möchte auch aus dir und aus mir einen Lastenträger machen. Ganz so, wie wir das auch gerade gesungen haben. Allerdings möchte er uns nie zu viel aufladen. Aber er möchte, dass wir auch Lasten tragen, wobei er sie im Endeffekt selber hält und uns dabei hilft und auch trägt. Wir wollen heute im Römerbrief fortfahren. Wir haben ja im letzten Gottesdienst Kapitel 14 angeschaut und wir möchten heute in Römerbrief Kapitel 15 einsteigen. Römerbrief Kapitel 15. Und ich möchte mit uns lesen, hier Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Hier sagt uns der Apostel Paulus: Es ist aber unsere der starken Pflicht, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Es soll aber ein jeder von uns seinen Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich geschmäht haben, sind auf mich gefallen. Was aber zuvor geschrieben ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobet. Darum nehmet euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus sich euer angenommen hat, zu Gottes Ehre. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Eine hohe Aufgabe. Eine hohe Aufgabe. Heute geht es um eine hohe Aufgabe, die jeden Einzelnen von uns vor Gott in verantwortliches Handeln ziehen will. Und ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Doch zunächst möchte ich einen Artikel lesen, den ich bei einer bayerischen Versicherungsgruppe gefunden habe. Vielleicht fragt ihr jetzt, was hat das mit Versicherungen zu tun? Ich möchte es zunächst mal vorlesen. Eine bayerische Versicherungsgruppe sagt: Rücksicht nehmen auf schwache Verkehrsteilnehmer. Sie gehören neben Fußgängern zu den am meisten gefährdetsten im Straßenverkehr, nämlich die Kinder. Besonders brenzlig wird es, wenn die Kleinen mit dem Fahrrad unterwegs sind. Hier müssen sie nicht nur ihr Gleichgewicht bewahren und Verkehrsregeln einhalten, sondern auch ihren natürlichen Spieltrieb unterdrücken, um sicher ans Ziel zu kommen. Für andere Verkehrsteilnehmer bedeutet das Aufeinandertreffen mit radelnden Kindern eine große Herausforderung und verlangt volle Aufmerksamkeit. Denn bei Kindern müssen sie immer mit ungewöhnlichen Reaktionen rechnen. Wie schnell passiert dem Nachwuchs ein Schlenker am Lenker und er beansprucht im Nu die ganze Fahrbahn für sich? Ein spontanes Überholmanöver, dicht an den Zweirädern vorbei, verbietet sich davon selbst. Vielmehr gilt, langsam und mit möglichst großem Abstand die Sprösslinge zu passieren. Stets vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Tempolimits zu beachten. Im Zweifelsfall eher zu langsam als zu schnell fahren. Dann erreichen Groß und Klein ungefährdet ihr Ziel. So viel zu dieser bayerischen Versicherungsgruppe. Ich fand es sehr interessant zu unserem heutigen Predigttext. Hier bei der Versicherungsgruppe, da geht es um Verkehrsteilnehmer. Es geht um Radlfahrer im Straßenverkehr. Sicherlich sind Radfahrer allgemein im Straßenverkehr ziemlich gefährdet. Und es gibt ja auch unzählige Kollisionen und Unfällen mit Autofahrern und mit Radfahrern. Und ich selbst stelle immer wieder fest, es ist echt gefährlich, wenn mit dem Auto unterwegs ist und Radfahrer kommen einem entgegen. Oder die schießen irgendwo aus einer Ecke raus. Das ist schon eine gefährliche Sache. Aber gerade in unserem Bericht von der Versicherungsgruppe, da geht es zudem sogar noch um kleine Radfahrer, um kleine Radlfahrer, und zwar die Kinder, die sich noch unsicher sind. Es geht um Kinder, welche sich auf dem Rad, im Straßenverkehr eben noch nicht so sicher sind wie die Erwachsenen, die noch etwas unsicher und wackelig durch die Gegend fahren und die eben auch die Verkehrsregeln noch nicht so ganz kennen. Und ich denke, wir finden hier eine große Parallele zu uns als den Kindern des lebendigen Gottes. Denn bereits in Kapitel 14 hat uns der Apostel Paulus gezeigt, dass es unter den Kindern Gottes Schwache im Glauben gibt. Es gibt nicht nur Starke, sondern auch Schwache. Das haben wir das letzte Mal gesehen in der Predigt. Auf der anderen Seite gibt es auch Starke im Glauben. Und es gibt Leute, welche aus Erkenntnis der Heiligen Schrift und aus dem Glauben, aus ihrer Überzeugung heraus, Dinge tun können, die andere eben nicht tun können, weil sie es mit ihrem Gewissen und mit dem Glauben nicht vereinbaren können. Zum Beispiel damals, zur Zeit des Apostels Paulus, da waren Leute aus dem Römischen Reich zum Glauben gekommen. Da waren Leute, die konnten bei den Gläubigen, die konnten das Fleisch, das den Götzen geweiht war, ohne Gewissensbisse essen. Sie konnten es mit dem Glauben vereinbaren. Das waren aber nur die Starken im Glauben. Andere dagegen, die waren sich sehr unsicher, wie kann man nur das Fleisch essen, das Götzen geweiht ist. Sünde vor Gott, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und die sollten es dann auch lieber lassen. Das waren nämlich damals die Schwachen im Glauben. Die hatten nicht diese Überzeugung, dass man das tun darf vor Gott. Dann sollten sie es auch besser lassen. Also nicht jeder Gläubige hat die gleiche Erkenntnis. Und nicht jeder Gläubige hat die gleiche entsprechende Überzeugung, was er infolge der Heiligen Schrift tun darf und was nicht. Etwa so wie das Kind, das mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs ist oder am Straßenverkehr teilnimmt und sich in vielen, vielen Dingen unsicher ist. Darf ich jetzt über diese Kreuzung fahren oder nicht? Wer hat Vorfahrt? Ich oder das Auto? Oder wo soll ich jetzt hinfahren? Es ist eben im Glaubensleben auch nicht so, dass man einfach alles tun darf. Es ist nicht nur in einem Versicherungsunternehmen so, wo die Verkehrsteilnehmer zur Rücksicht aufgerufen werden, also die Starken, die Autofahrer, sondern der lebendige Gott ruft auch uns als Kinder Gottes auf, innerhalb der Gemeinde Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Mit dem Punkt 1. Erstens, nimm Rücksicht. Nimm Rücksicht. Es geht also um uns, um die Kinder des lebendigen Gottes, um die Leute, die wiedergeboren sind. Es gibt Starke im Glauben, wie ich schon erwähnt habe, wie wir auch hier in Kapitel 14 anfangs gesehen haben. Und es gibt Schwache im Glauben. Das zeigt uns das Wort Gottes. In der letzten Predigt hatten wir uns die damalige Situation der Gläubigen in Rom etwas vor Augen gehalten. Und wir müssen das einfach mal so sehen. Da waren Leute zum lebendigen Glauben in Jesus Christus gekommen, die überhaupt keinen christlichen Hintergrund hatten. Die sind aus dem tiefsten Heidentum zum Glauben gekommen. Die waren nicht in einem christlichen Land wie hier in Deutschland oder in den USA oder sonst wo. Es war tiefstes Heidentum. Es gab vorher kein Evangelium. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen. Da waren Römer, die an alle möglichen Gottheiten geglaubt hatten, Götzendienst betrieben haben, verstrickt im tiefsten Okkultismus und Spiritismus. Und auf der anderen Seite kam eine andere Gruppe dazu, die haben zwar etwas gewusst von dem lebendigen Gott, die waren aber vorher unter dem Gesetz. Das waren jüdische Menschen, die unter dem Bund des Gesetzes waren, die aus Israel kamen und auch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Und jetzt müssen wir die beiden Seiten irgendwie zusammenbringen. Und es gibt ja auch Freiheiten, die uns die Bibel zeigt, die wir tun dürfen. Aber beide müssen sich zuerst lösen von diesen alten Dingen, von denen sie herkommen. Also auf der einen Seite kamen Menschen aus dem tiefsten Heidentum zum Glauben, auf der anderen Seite kamen jüdische Menschen zum Glauben. Menschen, welche bereits den Gott der Bibel kannten. Aber auch sie hatten mancherlei Gewissensprobleme. Denn in der Freiheit des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, war nun tatsächlich vieles anders als vorher unter dem Bund des Gesetzes und in der Erfüllung des Buchstabens. Sicherlich waren hier unter den jüdischen Menschen noch manche, die gemeint haben, wir müssen unbedingt den Sabbat halten. Wenn wir den Sabbat nicht halten, dann machen wir uns schuldig vor Gott. Sicherlich waren auch unter den jüdischen Menschen noch einige dabei, die sich unsicher waren, jetzt auf einmal nicht mehr koscher zu essen. Ja, ich möchte weiterhin koscher essen, das ist doch das Wohlgefällige vor Gott. Gott hat es zwar erlaubt, jetzt auch anders zu essen, man braucht nicht mehr koscher essen, aber sie wollten es weiterhin tun. Auch ich hatte neulich einen Israeli bei mir in der Wohnung, der auch hier in der Gemeinde war, der hat zuerst die Hände gewaschen, wo er zu mir in die Wohnung kam, obwohl er eigentlich nicht dreckig war oder keine schmutzigen Hände hatte. Und nachher ist er wieder zum Waschbecken gelaufen. Ich weiß nicht, was er da noch für jüdische Rituale befolgt hat, aber er hat sich noch nicht ganz davon gelöst gehabt. Das Waschbecken war für ihn wichtig. Es waren eben solche Leute, die aus dieser Religion hervorkamen und jetzt noch diese Gewohnheiten hatten und nicht abgelegt hatten. Und es waren jetzt Leute, die in den Anfängen des Glaubenslebens standen und noch ziemlich wackelig unterwegs waren, wie solche Radfahrer, solche Kinder, die jetzt auf einmal mit dem Rad im Verkehr teilnehmen. Und deshalb sagt Gottes Wort nicht nur zu den Autofahrern, sondern auch zu uns, die Starken im Glauben. Es ist wichtig, nicht den Schwachen alles aufzuzwängen, sondern im Gegenteil. Es ist wichtig, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Nimm Rücksicht. Es sollte für uns als Gläubige eigentlich beinahe so sein wie bei den Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr. Wenn man auf die schwachen Verkehrsteilnehmer Rücksicht nimmt, dann passiert allermeist am wenigsten. Wenn aber keine Rücksicht genommen wird, dann kommen fortlaufend irgendwelche Kollisionen zustande und Unfälle. Und ich bin davon überzeugt, dass uns der Heilige Geist beständig dazu bewegen möchte, dass wir unter den Gläubigen auch in der Gemeinde aufeinander Rücksicht nehmen. Denn wir finden das als ein Prinzip aus Gottes Wort. Denn es geht innerhalb der Gemeinde nicht darum, sich selbst zu gefallen oder seine Rechte hervorheben zu wollen oder seine Rechte, die man erkannt hat, aus der Schrift völlig auszuleben. Nein, sondern im Gegenteil. Was sagt uns Gottes Wort? Schauen wir hier in unseren Text in Vers 1, Römer 15, Vers 1. Paulus nimmt uns sogar in Pflicht. Er sagt hier, es ist aber unsere, der Starken, Pflicht. Es ist eine Pflicht, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Und dann sagt er in Vers 2 zusätzlich, es soll aber ein jeder von uns seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Es ist zwar sehr, sehr gut und sehr schön, wenn jemand viel Erkenntnis aus dem Wort Gottes hat. Und ich wünsche es uns allen, dass wir ständig darin wachsen, in der Erkenntnis des Gotteswortes, in sauberer und gesunder Lehre. Doch es ist nicht schön, wenn man sich damit hervortun will und sagen, ha, ich weiß es besser wie du und möchte sich damit brüsten oder möchte seine Überzeugungen hervorbringen, sofort dem anderen aufdrücken, das ist nicht gut. Wenn man sich selbst damit hervortun will und sich selbst gefallen will, dann ist es schon beinahe Sünde. Denn die Bibel sagt, wenn du stark bist, das ist gut so, wenn du stark bist, aber dann gefalle dir bitte nicht selber. Wenn du stark bist, dann gefalle dir nicht selbst, sondern sei bereit, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Sei nicht nur bereit, sondern sieh es als deine Pflicht an, so wie es Paulus sagt. Und das ist die hohe Aufgabe, von der unser Predigtthema heute lautet, eine hohe Aufgabe. Eine hohe Aufgabe, in die uns Gott hineingestellt hat. Nicht an uns selbst gefallen zu haben, sondern die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Und ein jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten und zur Erbauung. Wenn wir uns selbst kennen, dann wissen wir, dass wir von Natur aus, dass da ohnehin nichts Gutes in uns ist. Ohne den Herrn Jesus, da sind wir alle Egoisten. Ohne den Herrn Jesus, da sind wir eigensinnig. Da wollen wir uns immer selbst hervorheben. Ja, wir sind etwas, wir wollen etwas sein, wir wollen gut dastehen. Wir sind so egoistisch veranlagt. Und unser Fleisch, unser alter Mensch, der möchte immer noch sein Recht einfordern. Ja, ich bin doch auch etwas und ich möchte auch etwas gelten. Doch das geistliche Leben in dem Herrn Jesus, das neue Leben, das der Herr Jesus uns gegeben hat durch seinen Geist, das möchte etwas ganz anderes hervorbringen. Das möchte das Leben vom Kreuz hervorbringen. Das Kreuzesleben oder das Leben, das unser altes Leben ist gekreuzigt und das neue Leben kommt hervor über das Kreuz durch die Auferstehung unseres Herrn. Das geistliche Leben bringt etwas anderes hervor. Es ist das Leben Jesu und es ist das Leben nach dem Prinzip der Liebe. Wir fragen uns, was tut die Liebe? In 1. Korinther 13, wer sich auskennt in der Bibel, da wissen wir, da haben wir ein ganzes Kapitel von der Liebe, das hohe Lied der Liebe. Und dort heißt es, die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und wenn wir solche Texte lesen, da sehen wir im Gesamtbild, dass es gerade die Liebe ist, die sich eben nicht selbst in den Vordergrund stellt, sondern die Liebe nimmt Rücksicht. Sie erträgt alles, sie erduldet alles. Sie ist langmütig und gütig. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Ja, sie sucht nicht einmal das Ihre. Das ist die Liebe Gottes. Ich möchte uns einmal an dieser Stelle fragen, möchte dich und mich einmal fragen, wenn wir an Rücksichtnahme denken, an wen denken wir da zuerst? Ich weiß nicht, an was oder an wen ihr jetzt denkt. Ich denke zuerst an den Herrn Jesus. Wenn wir an Rücksicht denken, denken wir normalerweise zuerst an den Herrn Jesus. Warum? Wenn er keine Rücksicht auf dich und auf mich genommen hätte, dann hätten wir überhaupt keine Chance, um in den Himmel zu kommen. Im Gegenteil. Wir müssten in den ewigen Qualen der Hölle die Ewigkeit zubringen. Dort, wo der ewige Egoismus weiterherrscht, wo die ewige Unzufriedenheit ist, wo der ewige Unfrieden herrschen wird. Ohne Gottes Liebe und ohne Gottes Zuwendung, und da wird auch keine Barmherzigkeit Gottes mehr sein. Wie schlimm muss es sein, wenn Gott einen nicht mehr zu Hilfe kommt, sondern wenn man nur noch unter der Strafe der Sünde in den Qualen des Feuersees zu leiden hat. Und das eben dann von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn der Herr Jesus keine Rücksicht auf dich und auf mich genommen hätte, dann müssen wir in der Grausamkeit der Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit darben. Und wenn man weiß, was für eine Realität und Grausamkeit die Hölle ist, wenn man weiß, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet und was dies für Folgen beinhaltet, so wird es uns umso größer, wenn wir erkennen, wie viel Rücksicht aus Liebe der Herr Jesus uns entgegengebracht hat. Denn was hat der Sohn Gottes getan? Er hat gesagt, ich kann diese Menschen hier auf Erde nicht einfach so dahin laufen lassen. Ich möchte Gemeinschaft mit ihnen. Ich möchte sie herausretten. Ich möchte sie nicht ins Verderben laufen lassen. Ich möchte in Ewigkeit mit ihnen beisammen sein. Aber in ihrer Sünde sind sie verloren. Jetzt hat er in seiner großen Liebe so viel Rücksicht für dich und für mich gehabt, dass er sich aufgemacht hat, in diese Welt gekommen ist, Fleisch und Blut angenommen hat, ähnlich wie wir Menschen, um dich und um mich zu suchen. wenn ich es einmal in Anführungszeichen sagen darf, aus Rücksicht für dich und für mich ist der Herr Jesus gekommen, dass wir nicht in die Qualen der Hölle kommen. Aus seiner Liebe kam er in diese Welt. Und was hat er getan? Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat keinen Gefallen an sich selbst gehabt, sondern er ist gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten. Ja, er hat die Gestalt eines Knechtes angenommen. Die Gestalt eines Knechtes annahm und uns Menschen ähnlich wurde, so wie es Philipper 2, Vers 7 sagt. Er kam nicht, um sich selbst zu gefallen, sondern um uns mit seinem Leben zu dienen, um die Kraftlosen in ihrer Schwachheit zu tragen. Er hat sich selbst erniedrigt und hat sich der Schwachen angenommen. Und liebe Geschwister, niemand hat größer Rücksicht auf dich und auf mich genommen als unser Herr Jesus selbst. Er ist unser höchstes Vorbild, auch im Rücksicht nehmen. Ja, so sehr hat er dich und mich geliebt. Ich möchte nur weitergehen, dass er seine Hände und Füße wegen dir und mir am Kreuz durchbohren ließ. Und da ist sein kostbares Blut geflossen. Wegen unserer Missetat. Wegen unseren Dingen, die wir verbockt haben aus unserer Sünde heraus, hat er sich kreuzigen lassen. Ist er gestorben in aller Schmach und allem Leiden am Kreuz. Er wurde begraben. Doch das Wunderbare ist, am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Warum das alles? Wir wissen es. Damit wir leben können, damit du und ich leben können und wir heute leben können und sein Beispiel nachahmen können in dieser Welt. Und ich möchte dafür beten, dass er, der Herr, dir und mir beständig durch seinen Geist hilft, dass wir seinem Beispiel folgen, in seine Fußstapfen treten, ihm immer ähnlicher werden. Einerseits geht es darum, Schwache im Glauben nicht an Grenzen zu führen, welche ihr Gewissen belasten. Das geht in unserem Text darum. Und da geht es eben darum, auch Schwache zu tragen. Zum Beispiel, wie ich das in der letzten Predigt schon erwähnt habe, wenn jemand aus dem Judentum meint, er müsste weiterhin den Sabbat halten, dann wäre es nicht gut, ihm das sofort zu verbieten. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, vielleicht Dinge, mit denen wir heute mehr konfrontiert werden. Zum Beispiel kann ich als Christ Nahrungsmittel zu mir nehmen, die aus einer Demeter-Produktion stammen. Fand ich interessant, hat mir das letzte Mal nach der Predigt noch jemand gesagt. Kann ich das? Die pflanzen also Dinge bei Nacht an und gehen so nach dem Mondkalender, oft auch unter den Bioprodukten zu finden. Kann ich als Christ Demeter-Produkte essen? Das ist eine Frage. Das müssen wir aus der Schrift erkennen, ob wir das tun dürfen oder nicht. Oder wie ich es letzte Mal erwähnt habe, andere Christen wissen nicht, kann ich Lebensmittel zu mir nehmen? Hier in Deutschland gibt es viel Wurst. Ich weiß nicht, wie es in den Staaten ist, ob es da auch Blutwurst gibt und solche Dinge. Kann ich solche Dinge essen als Christ? Das sind für uns heute wesentliche Fragen. Oder versündige ich mich dabei vor Gott? Im Alten Testament war es nämlich nicht erlaubt. Ja, es gibt viele Dinge, die wir jetzt erörtern könnten oder das, was ihr jetzt auf dem Herzen tragt vielleicht. Was darf ich tun? Wo sind meine Grenzen als Christ? Es gibt viele Dinge, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden, die wir aus dem Worte Gottes einfach erforschen und erkennen müssen. Darf ich es tun oder darf ich es nicht tun? Wenn ich mir nicht dabei sicher bin, dann muss ich es lassen. Denn sonst gehe ich über mein Gewissen hinaus und mein Gewissen zeigt es mir an durch den Heiligen Geist. Und dann habe ich mich versündigt vor Gott. Auf der anderen Seite gibt es auch Geschwister, die sagen, sie hätten sich bekehrt und meinen dann offensichtlich auch stark zu sein im Glauben und fragen beinahe nach nichts und meinen, man darf einfach alles tun als Christ. Man hat alle Freiheit. Ich bin ja jetzt befreit. Ich darf ja alles tun als Christ. So, als ob man keine Eingrenzungen hätte. Heute findet man das mehr und mehr im evangelikalen Bereich. Liebe Geschwister, das ist genauso gefährlich, noch viel gefährlicher. Wenn wir ständig über unser Gewissen hinausgehen, dann versündigen wir uns fortwährend vor Gott. Wir müssen schon aus dem Wort erkennen, was Gottes Wille für uns ist und was nicht. Nun, eine Sache wissen wir, was vor Gott wohlgefällig ist, aus unserem heutigen Text. Was nämlich? Rücksicht auf die Schwachen zu nehmen, das ist vor Gott wohlgefällig. Und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. In unserem heutigen Text geht es um Rücksichtnahme von Leuten, die schwach im Glauben sind. Doch gibt es auch noch andere Bereiche. Nicht nur im Glauben gibt es Schwachheit, sondern es gibt auch zum Beispiel geistig Schwache. Leute, die vielleicht nicht so lernfähig sind, denen man auch eben ein bisschen entgegenkommen muss. Es gibt gesellschaftlich Benachteiligte, die darin in Schwachheit sind. Oder wir wissen, es gibt auch viele körperlich Schwache. Es gibt Leute, die mit Krankheiten zu tun haben, auch eine Schwachheit. Sicherlich sollten wir auch diese Bereiche mit in Betracht ziehen, worin wir eine Verantwortung haben, Rücksicht zu nehmen. Nimm Rücksicht auf die Schwachen. Auf der anderen Seite müssen wir uns als Glaubensgeschwister auch innerhalb einer Gemeinde fragen, haben wir überhaupt Interesse aneinander? Oder fragen wir nur im Gottesdienst kurz, ja, wie geht's dir? Ja, geht schon, ja, dann passt ja alles. Gehen wir wieder auseinander und sehen wir uns wieder eine Woche nicht mehr. So sieht Gottes Wort die Gemeinde nicht. Der Herr möchte, dass wir echtes Interesse aneinander haben und wirklich auch aufeinander zugehen. Und wenn mancher in Not oder in Schwachheit oder in Krankheit ist, dass wir auch echtes Anteil nehmen. Ich frage mal so in die Runde, nimmst du da Rücksicht auf deine Glaubensgeschwister? Bist du bereit, auch mal einen Bruder oder eine Schwester anzurufen, gerade wenn vielleicht Krankheit und Not da ist, oder mal einen Besuch zu machen oder Hilfe anzubieten? Oder wenn sich hier in der Gemeinde jemand länger nicht sehen lässt, bist du bereit, mal so jemandem nachzugehen, wo es eigentlich fehlt? Oder vielleicht mal eine Karte zu schreiben, einen mutmachenden Vers drauf, wir vermissen dich, und dann noch ein Bibelvers drunter. Das ist echte Anteilnahme. Ja, es gibt auch Glaubensgeschwister, die denken, für alles ist der Pastor zuständig, das brauche ich nicht. Das macht der Pastor, der ist zuständig für seine Schafe. Ja, natürlich ist er zuständig, der hat auch Verantwortung. Aber das heißt nicht, dass der Pastor alleine zuständig ist. Nein, ganz im Gegenteil. Dann frage ich uns, was wir mit solchen Versen tun, wie hier in Römer 15, Vers 2. Was steht hier? Es soll aber ein jeder von uns seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Und unser Nächster ist nun mal hier zuerst mal der Glaubensbruder oder die Glaubensschwester in der Gemeinde. Ein jeder von uns. Also wenn einer von uns in Schwachheit ist oder nicht mehr auftaucht hier, dann müssen wir schon mal fragen, was ist mit dem oder kann man dem nachgehen oder wo kann man helfen. Also es heißt deutlich in der Heiligen Schrift, auch an anderen Stellen, dass jeder beteiligt ist. Und darum ist es schon sündhaft, wenn man gar nicht in die Gemeinde kommt zu den Veranstaltungen, wenn man nicht in den Gottesdienst geht oder nicht in die Bibelstunden oder zu anderen Veranstaltungen kommt. Wie kann ich meinen Bruder oder meine Schwester auferbauen, wenn ich gar nicht da bin? Dann fehle ich und dann brennt dem das Herz. Wo ist der und wo sind die anderen? Die sind heute nicht da. Die fehlen mir, ich brauche sie aber. Sie bleiben einfach weg, ja, ich habe anderes zu tun. Das ist Sünde, das dürfen wir nicht tun. Es geht nicht nur allein um den Hirtendienst des Pastors. Jeder von uns ist in gewisser Weise ein Hirte. Also nimm Rücksicht. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in der Gemeinde. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, fördere die Einmütigkeit. Römer 15, Vers 5, wenn wir hier mal reinschauen. Hier sagt uns der Herr in diesem Text, der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Vers 6, damit ihr einmündig mit einem Munde Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobet. Darum nehmet euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus sich euer angenommen hat zu Gottes Ehre. Auch hier wieder Welch eine hohe Aufgabe für uns. Welch eine hohe Aufgabe für Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, die aus verschiedenen Hintergründen stammen, untereinander eines Sinnes zu sein. Da kommen Leute aus dem tiefsten Heidentum, aus dem Götzendienst heraus und die wissen gar nicht mal, was richtig Ordnung ist. Andere kommen aus dem Aberglauben, aus dem Okkultismus oder aus anderen Religionen, aus anderen Kulturen. Und dann kommen die Menschen noch aus jüdischer Herkunft dazu, und ja, ist auch eine Religion und Kultur. Diese ganzen Unterschiede, unterschiedlichen Hintergründe und kulturellen und religiösen Unterschiede. Und jetzt kommen solche Leute zum Glauben an den Herrn Jesus. Und jetzt auf einmal soll man sich einander annehmen, eines Sinnes sein. Ja, das sehen wir aus Gottes Wort. Denn unserem Herrn Jesus ist es ein großes Anliegen, dass seine Gemeinde eine Einheit wird oder ist, wenn sie schon ist, ist noch besser. Es soll eine saubere Einheit sein. Ja, die Bibel spricht sogar von Einmütigkeit. Das heißt, es soll ein innigliches Miteinander vorhanden sein. Die Bibel geht sogar noch weiter und sagt hier, dass wir eines Sinnes sein sollen. Frage: Was ist das für ein Sinn, auf den wir hier ausgerichtet sein sollen? Wie können wir eines Sinnes sein? Geht es überhaupt? Ist das der Sinn der Schwachen, die wir tragen sollen? Sollen wir auf die uns ausrichten, auf denen ihren Sinn? Oder wenn nicht auf die Schwachen, vielleicht auf den Sinn der Starken? Nein. Wir sollen uns nicht auf die Schwachen und nicht auf die Starken ausrichten. Auch nicht auf ein Kind, das im Hintergrund schreit. Auf das sollen wir auch Rücksicht nehmen. Aber wenn wir uns auf das Kind ausrichten, dann sind wir auch wieder nicht eines Sinnes. Nein, es ist etwas anderes. Denn auch die Schwachen können einmal egoistisch sein und die Schwachen liegen auch nicht immer richtig. Auch manches Mal können die Schwachen sehr, sehr egoistisch veranlagt sein und sogar ihre Schwachheit ausnützen und die Gemeinde verdrehen. Man soll zwar auf die Schwachen Rücksicht nehmen, aber die Gemeinde soll ihren Sinn nicht nach ihnen ausrichten. Lesen wir nochmals Vers 5. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Jetzt haben wir die Antwort hier. Nicht irgendwie eines Sinnes zu sein, sondern die Bibel sagt, Christus Jesus gemäß. Christus Jesus gemäß. Also, liebe Geschwister, unser Sinn, der muss auf den Herrn Jesus ausgerichtet sein. Deine und meine Gesinnung, die muss die Gesinnung unseres Herrn und Heilandes sein. Und nur wenn wir seine Gesinnung und sein Verhalten kennen, dann können wir in ihm tatsächlich auch eines Sinnes in der Gemeinde sein. Zudem haben wir auch seinen Geist bekommen. Vielleicht können wir hier mal die Tür zumachen. Ich denke, das ist ein bisschen zu laut. Ich habe etwas gelesen von einem bekannten Bibellehrer und Prediger. Das ist der Dr. Tuser. Der sagte einmal, wenn 100 Klaviere eines nach dem anderen gestimmt würden, also wenn man 100 so Klaviere hernimmt und eines würde nach dem anderen gestimmt, dann wären sie nachher mit Sicherheit nicht alle vollständig harmonisch, sagt Tuser. Dann sagt er weiter, doch wenn sie alle nach ein und derselben Stimmgabel gestimmt würden, also nach derselben Stimmgabel, dann würden sie auch alle miteinander im Einklang stehen. Und in gleicher Weise resultiert auch Einheit in der Gemeinde nicht daraus, dass man umherläuft und jeden auf jeden anderen abstimmt. Nein, das nicht. Sondern vielmehr muss jeder Einzelne wie Christus werden. Das ist das, was der Bibellehrer Tuser sagt. Also jeder Einzelne muss wie Christus werden. Christus ist unsere Stimmgabel. Und wenn wir uns nach dieser Stimmgabel ausrichten, jeder Einzelne, dann werden wir eines Sinnes sein. Und an unserem Herrn Jesus sehen wir, dass er sich nicht selbst gefallen hat, sondern dass er den Schwachen nachgegangen ist und die Schwachheiten der Schwachen getragen hat. Er hat sich selbst erniedrigt und er hat in der Liebe zum himmlischen Vater völligen Gehorsam geleistet und im Willen des Vaters gelebt. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, wenn wir von eines Sinnes oder von Einheit sprechen, einen Einheitsbrei machen müssen unter allen Christen. Es ist nicht so, dass wir heute um jeden Preis mit allen, die sich Christen nennen, eine Einheit herbeiführen müssen. Nein. Denn die Einheit, die geht immer komplett im Gleichlauf, in der Waage. Mit was? Mit der Wahrheit. Ohne Wahrheit keine Einheit. Unser Problem ist es manches Mal, dass wir meinen, dass wir nur die Menschen in der Gemeinde annehmen könnten, welche uns sympathisch erscheinen oder mit denen wir uns am besten austauschen könnten. Es mag zwar manche engere Beziehungen geben, das wird auch immer so sein. Das sehen wir auch im Leben Jesu, dass manche Jünger mit ihm enger gegangen sind. Doch darf es niemals so sein, dass wir verschiedene Leute nicht annehmen, welche unser Herr Jesus errettet hat, nur weil wir nicht so gut mit ihnen reden können oder weil sie uns unsympathisch sind oder weil sie im Glauben noch nicht entsprechende Erkenntnis haben. Nein, das darf nicht sein. Denn die Bibel sagt zu dir und zu mir, wenn wir hier noch den Vers 7 lesen, darum nehmet euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus euch angenommen hat. Das ist nämlich der Grund, warum wir uns einander annehmen sollen. Nicht, weil wir es verdient hätten oder weil der eine oder andere von uns so gut ist. Nein, die Antwort lautet, weil Christus uns angenommen hat und auch sie angenommen hat. Weil Christus auch dich angenommen hat. Manchmal, da denken wir so gesellschaftlich, wir denken so weltlich. Wir denken, wir können nur den oder diejenige annehmen, wenn ja entweder Sympathie vorhanden ist oder wenn sie uns mal was Gutes tun oder uns freundlich entgegenkommen oder wenn sie eine bestimmte Leistung entgegenbringen. Ja, dann kann man sie ja vielleicht annehmen. Dann schließen wir sie ins Herz ein. Hier in Bayern ist es ja meistens so, wenn jemand gute Leistungen bringt, dann kann man ihn eher ins Herz einschließen. Doch die Gesinnung Jesu, die ist ganz anders. Die geht nicht nach Leistungen. Er nimmt die Menschen bedingungslos an. Jeder, der ernstlich zu ihm kommt und sich als Sünder sieht und erkennt, ich brauche Vergebung, ich brauche einen Retter, ich brauche Erlösung, ich brauche Jesus, um Vergebung zu bekommen. Ich brauche den Herrn Jesus, um zum Vater zu kommen. Jeder, der so zu ihm kommt, der wird angenommen. Und zwar bedingungslos, ohne Vorleistung. Sind also auch wir vorsichtig, dass wir niemanden ablehnen, den der Herr Jesus angenommen hat. Doch wie ich es schon vorhin sagte, wir brauchen auch keinen Einheitsbrei unter den Christen zu machen oder die Einheit auf Kosten der Wahrheit vorbeiführen. Spurgeon sagte einmal in Bezug auf die Einheit unter Christen, da sagte er, ich bin mir ganz sicher, dass wir die Einheit am besten fördern, wenn wir was tun, wenn wir die Wahrheit fordern. Das hat Spurgeon gesagt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Einheit am besten fördern können, wenn wir die Wahrheit fordern. Und er sagt weiter, es wird uns nichts nützen, wenn wir alle vereint sind, indem sich jeder unter die Irrtümer des anderen beugt. Wir sollen einander in Christus lieben, aber wir sollen nicht so vereinigt sein, dass wir nicht mehr imstande sind, die Fehler des anderen und besonders die eigenen Fehler zu erkennen. Nein, sagt Spurgeon, reinigt das Haus Gottes und dann werden herrliche, gesegnete Zeiten über uns ausbrechen. Wohl können wir diese Aussage von Spurgeon voll unterstützen. Auf die Schwachheiten der Schwachen Rücksicht nehmen, ja. Einander annehmen, ja. Eines Sinnes sein in Christus, ja. Die Einheit und Einmütigkeit fordern, ja. Doch Vorsicht, die Einheit darf niemals auf Kosten der Wahrheit gehen. Die Wahrheit muss gefordert werden, damit Einheit und Einmütigkeit entstehen kann. Nun möchte ich noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Unser Gesamtthema heißt ja eine hohe Aufgabe. Erstens, nimm Rücksicht. Zweitens, fördere die Einmütigkeit. Drittens, erkenne Gottes Ehre. Drittens, erkenne Gottes Ehre. Vielleicht fragt sich manch einer unter uns jetzt in dieser Predigt, was bringt mir das alles, wenn ich das jetzt alles tun soll? Immer bekomme ich irgendwelche Lasten auferlegt und muss dieses und jenes noch erfüllen. Was bringt mir das, wenn ich Rücksicht auf die Schwachen nehmen soll? Was bringt mir das, wenn ich die Einheit und Einmütigkeit fördern soll? Neulich wurde ich auch von jemandem gefragt, was bringt mir das, wenn ich am Gebetsabend teilnehmen soll? Was habe ich davon? So möchte ich diese Frage beantworten. Was bringt es mir? Dürfen wir überhaupt so fragen, was bringt es mir? Denn so zu fragen, was bringt es mir, das ist nämlich der völlig falsche Ansatz. Wenn du nur fragst, was es mir bringt, dann bist du nämlich immer noch in deinem alten egoistischen Wesen verstrickt und willst deine persönlichen Vorteile in Kauf nehmen. Und wenn du für dich keinen Vorteil siehst, dann ist für dich quasi wertlos. Vielleicht meint auch der eine oder andere, es genügt mir, wenn ich durch das Blut Jesu errettet bin. Mehr brauche ich nicht. Doch wer so denkt, der hat noch nichts von Gottes Wesen und von Gottes Willen erkannt. Der hat auch kaum etwas von seiner Liebe erkannt. Denn es geht überhaupt nicht darum, zuerst zu fragen, was bringt es mir? Sondern die Frage sollte vielmehr lauten, was bringt es Gott? Was bringt es Gott? Was kann ich für ihn tun? Wie kann ich seine Sache fordern? Wie kann ich dazu beitragen, dass Gott durch mich geehrt und verherrlicht wird? Das sollte unsere Frage sein. Herr, ich bin bereit, ich möchte dir dienen. Wir haben es vorhin in Psalm 100 gelesen. Dienet den Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Nicht, was bringt es mir? Was kann ich dazu beitragen, dass Gott durch mich geehrt und verherrlicht wird? Das sollte unsere Frage sein. Frage, kann sich Gott durch dich und mich verherrlichen, wenn ich Rücksicht auf Schwache nehme? Frage weiter, kann sich Gott verherrlichen, wenn ich auf Einheit und Einmütigkeit im Einklang mit der Wahrheit bedacht bin? Weitere Frage, kann sich Gott verherrlichen, wenn ich an Gottesdiensten, Bibelstunden und Gebetsabenden teilnehme? Wir können überall ein dickes Ja dahinter setzen. Ja, dann kann sich Gott in deinem Leben verherrlichen und dann bekommt die Ehre. Das ist sehr, sehr gewiss, dass wir dann auch aus der richtigen Motivation heraus handeln, weil wir immer Gottes Ehre suchen sollten. Und wenn wir aus der richtigen Motivation gefragt haben, Herr, was kann ich für dich tun? Was dient zu deiner Ehre? Dann erst rechnen wir persönlich damit, dass uns auch der Herr wahrscheinlich darin segnen wird. Das sind auch seine Verheißungen und Zusagen, wenn wir das tun. Und wir haben die Verheißung, dass er uns sieht und dass er uns hört und dass wir ihm gefallen, wenn wir das tun, was er von uns will. Und dann wird er sich auch um unsere Belange sorgen und wird uns weiterbringen, auch in allen Lebenslagen, weil er dich und mich so sehr lieb hat. Liebe Geschwister, wenn unser persönliches Leben und auch eine Gemeinde darauf ausgerichtet ist, dass Einmütigkeit in Wahrheit, Selbstverleugnung in Liebe und Gehorsam vorherrscht, dann wird Gott Ehre bereitet. Und Gottes Verherrlichung, das ist das Ziel, letztendlich auch von Rücksichtsnahme. Gottes Verherrlichung, das ist auch das Ziel von Einmütigkeit und Einheit. Und da machen wir Gott Ehre damit. Und Gottes Ehre, das muss unsere höchste Aufgabe und unser höchstes Ziel für unser persönliches Leben und auch für die Gemeinde sein. Das wollen wir anstreben. Denn das lesen wir auch in Vers 7 hier. Darum nehmet euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus sich euer angenommen hat, nämlich zu Gottes Ehre. Das steht so bescheiden hinten dran, aber das ist das Ziel, zu Gottes Ehre. Zum Schluss möchte ich hier noch eine wahre Begebenheit anfügen. Ich hatte das in einem Bericht gelesen. Vor einigen Jahren war eine Olympiade von Behinderten in den Vereinigten Staaten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Jedenfalls gab es dort einen 400-Meter-Lauf mit Behinderten. Da standen 8 Behinderte am Start bei diesem 400-Meter-Lauf. Und jeder hatte natürlich die Motivation, zuerst am Ziel zu sein und zu gewinnen. Und sie liefen also los. Ja, bei den Behinderten ist es dann nicht so sportlich und elegant, wenn die zu laufen anfangen, aber auch sie können laufen. Und dann etwa 30 bis 40 Meter vor dem Ziel gerät einer dieser Spitzengruppe ins Straucheln und fällt der Länge nach hin auf den Boden. Die Konkurrenten hätten denken können, Pech gehabt. Alter Junge, Pech gehabt. Hat auch sein Gutes, da bin ich schon mal einen Konkurrenten los. Doch die Konkurrenten haben nicht so gedacht, erstaunlicherweise. Da passiert etwas Unglaubliches auf dieser Laufbahn. Einer unter den Behinderten unterbricht plötzlich seinen Lauf, humpelt diesem Gestürzten zu, richtet ihn auf und greift ihm unter die Arme. Der kann nicht mehr richtig, aber der andere greift ihn und humpelt einfach mit ihm weiter. Und das sehen jetzt auch die anderen. Keiner kann auf einmal mehr an diesen Zweien vorbeilaufen. Sie wenden sich und laufen nochmals kurz zurück und wenden sich diesen beiden zu und greifen sich selbst allesamt unter die Arme und haben sich einander gestützt. Und dann laufen sie alle miteinander schleppend gemeinsam ins Ziel. Alle sind angekommen. Alle haben das Ziel erreicht. Interessant. Keiner hat sich übervorteilt. Und jeder ist am Ende Sieger. Ich dachte, welch ein wunderbares Bild, wenn man das auch auf die Gemeinde überträgt. Ähnlich möchte es der Herr Jesus in seiner Gemeinde. Fällt einer, dann soll der andere nicht einfach weiterspringen. Komm schon, geh einfach mit oder ich komme zuerst ans Ziel vor dir. Nein. Greif dem Gefallenen unter die Arme. Richt ihn wieder auf. Gefalle dir nicht selbst, sondern nehme Rücksicht. Fördere die Einmütigkeit und erkenne Gottes Ehre. Eine hohe Aufgabe. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du es bist, der uns aus dem Egoismus herausholt, dass du es bist, der uns den Blick gibt durch seinen Geist, dass wir auch einen Blick haben füreinander und untereinander. Herr, dass du, Herr, uns durch dein Wort die Wahrheit auch zusammenschweißt, damit wir in dir, Herr, eines Sinnes sein können, Christus Jesus gemäß. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns in dein Bild hineingestalten möchtest. Wir danken dir, Herr, dass du uns immer wieder darauf aufmerksam machst, dass wir uns korrigieren dürfen, Herr, wo wir vielleicht die Dinge nicht so gesehen haben, wo wir uns wieder neu ausrichten dürfen, Herr, so zu leben, wie es dir gefällt. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass wir auch diesen Tag unter deiner Herrschaft auch hier verbringen dürfen, dass wir diesen Tag auch, Herr, durch dich selbst auch hier gemeinsam verbringen dürfen in dieser Gemeinschaft. Und wir möchten dich bitten, Herr, verherrliche du dich weiterhin in unserer Mitte und schenk uns, Herr, deine Kraft, Herr, und deinen Segen, auch das zur Ausführung zu bringen, was dein Wort uns sagt. Wir möchten dir herzlich dafür danken und preisen dich, in dem Namen des Herrn Jesus. Amen.